Wir haben heute einen sehr schweren Text, den Leidenspsalm Jesu, Psalm 22. Da ist gut, wenn wir uns konzentrieren jetzt auf dieses Thema. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht. Und des Nachts schweige ich auch nicht. Aber du bist heilig, der du wohnest unter dem Lobe Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen aus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volkes. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schilden den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm aus und errette ihn, hat er Lust zu ihm. Denn du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen, du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten war. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Große Pfarren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf wider mich, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile, mir beizustehen. Errette meine Seele vom Schwert, meine einsame von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Es ehre ihn aller Same Jakobs und vor ihm scheue sich aller Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken an sich und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten vor ihm, werden die Knie beugen, alle, die im Staube liegen und die so kümmerlich leben. Er wird einen Samen haben, der ihm dient, vom Herrn wird man verkündigen zu Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, das er's getan hat. Bis hierher. Es erzählt ein alter Bruder, als ich ein kleiner Knabe war, pflegte ich den alten Schulatlas meines Vaters zu durchblättern. Darin hatte es gewisse Karten von Asien, von Afrika, von Australien gegeben, in deren Mitte leere weiße Teile waren, welche nur bezeichnet waren mit unerforscht. Flüsse liefen nur in punktierten Linien, Seen waren von ungewisser Form, Orte mit Fragezeichen, unerforschte Gebiete. Doch wie sehen diese Kontinente heute aus? Die Forscher haben alles erschlossen. Eisenbahnen, Automobilstraßen, Bodenschätze werden gehoben, von denen man nichts wusste, Urwälder werden abgeholzt, gerodet, auch auf dem Gebiet des Glaubens. Und der Theologie gibt es Kontinente der Wahrheit, die zum größten Teil noch unerforscht sind. Wir haben recht gehört. Dazu gehört das Gebiet der Prophetie des Alten Testaments. Unerforschtes Gebiet. Daher kommt es, dass bei vielen Christen das Alte Testament ausgeklammert wird. Man kann gut und gern auf das Alte Testament verzichten, weil man nicht sieht, dass Christus im Alten Testament vorkommt. Es wäre eine große Aufgabe für unser persönliches Bibellesen, das Alte Testament einmal zu lesen im Blick auf die Prophetie, auf Christus hin. Es gibt eine Prophetie auf Christus von den ersten Kapiteln der Bibel. 1. Mose 3, Vers 15 steht die erste Prophezeiung auf Christus. Wenn wir es aufschlagen wollen. 1. Mose 3, 15. Wer möchte es lesen? So, ein erster Hinweis auf Christus. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Weibessame, Jesus Christus. Bis hin zu Jesaja 53 und anderen Prophezeiungen auf Christus. Jesaja 53, wir wollen es noch aufschlagen. Eine wunderbare Prophezeiung für Christus auf Christus. Aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie einer ein Reis und wie eine Wurzel aus ihrem Erdreich. Eine Prophezeiung auf Christus. Er hat keine Gestalt noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht für nichts geachtet. Und so weiter. Christus. Prophezeiung auf Christus. Merken wir, es gibt nicht nur einzelne Bibelsprüche uns zum Trost, sondern es gibt einen Plan Gottes, einen Heilsplan. Vom Alten Testament in das Neue hinein, wo sich alles erfüllt in Christus. So ist auch der Psalm 22 dazu zu zählen. Denn der Herr selber hat mit diesen Worten seinen ganzen Leidensweg beschrieben. Schon der Psalmist. Und weil man den Gedanken der Prophetie nicht an Psalm 22 legt, sondern leugnet, dass er für Christus gelten soll, deshalb bleibt der Psalm unerforscht. Sein unerforschtes Gebiet für unsere Theologie. Stattdessen schreiben unsere Schriftausleger. A, der Psalm könne nicht von David sein, denn man wisse im Leben des David keine Situation, die zu diesem Psalm passe. B, vielleicht stamme er Jahrhunderte später von Jeremia, dem Leidensprophet unter den Propheten. C. Andere sehen in diesem Psalm ein Lied aus der babylonischen Gefangenschaft. Merken wir, unerforscht. Man kann den 22. Psalm nicht einordnen. Nicht. Von Martin Luther wird berichtet, dass er bei seiner Auslegung der Psalmen sich 3 Tage lang eingeschlossen habe, bei Salz und Brot, um diesen Psalm zu ergründen. Aber er kam nicht weiter als zur anbetenden Bewunderung der Gottestiefe. Martin Luther sagt als Ergebnis, Gott soll von Gott verlassen sein, wer kann das fassen? Das war das Ergebnis. 3 Tage lang bei Salz und Wasser, Brot. So wertvoll uns das auch ist, wenn die Forschung klare letzte Antwort gibt und sucht. Aber viel wichtiger ist uns, dass Jesus als der leidende Gottessohn so in dem Psalm lebte, dass er dessen einzelne Aussprüche zum Inhalt seiner Gebete macht. Zum Inhalt seines Leidensweges. Sein Leben, sein Dienst, sein Leiden, sein Sterben waren dieser große Leidensweg. Weder in David noch in Jeremia noch bei den Gefangenen Israels hat sich vollendet erfüllt, was erst Jesus als Gotteslamm durchgekostet hat. Einen Schmerz, eine Verwerfung, eine Gottverlassenheit, wie es sonst kein Mensch durchgekostet hat. Und jetzt müssen wir aufschlagen, Hebräer, Brief, Kapitel 5, Vers 7. Hebräer, Kapitel 5, Vers 7. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen, und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Hebräer 2,17. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volkes. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Hier haben wir eine wunderbare Antwort auf den Psalm 22. In diesem Sinn ist unser Psalm ein messianischer Psalm. Es heißt, die Augen absichtlich zu verschließen vor offenkundiger Verwirklichung in der Passion Christi, deren Folgen. Wir aber wollen jetzt uns lernen, für unser Leben lernen. Erster Abschnitt, den wir betrachten, der Tiefstand der Seele. Der Tiefstand der Seele. 2. Abschnitt, Anfechtung von außen und ihre Überwindung. 3. Das Ringen mit Gott. Und 4. Der Lobgesang des Erlösten. Zuerst einmal der Tiefstand der Seele. Ergreifend sind Vers 2 und 3 des Beters, durch die er sich an Gott wendet. Mein Gott, warum? Mein Gott, warum? Wir merken auf die Anrede und auf die Klage. Mein Gott. Es handelt sich hier also nicht um einen innerlich von Gott entfernten Menschen. Gott war sein Gott. Unterstreichen wir das Wörtlein mein. Mein Gott. Nicht ein Gott. Auch nicht der Herrgott. Sondern mein Gott. Das Wörtlein mein klingt wunderbar in der Schrift. Gott war sein Gott, seine Zuflucht. Ist doch ein Unterschied, ob ich eine Frau habe oder meine Frau. Doch ein Unterschied. Mein. mein Mann, mein Kind. Er stellt die Existenz Gottes gar nicht in Frage. Wie Menschen das gleich tun, ist das ein gerechter Gott, der das zulässt? Jetzt glaube ich gar nichts mehr, wenn es mir so geht. Nein, er bleibt dabei, du bist mein Gott. Er dachte nicht nur heilig und groß von Gott. Heilig und groß war ihm auch das Gebet. Es war Zuflucht zu Gott für ihn. Aber gerade das erhöht seinen Seelenschmerz. Es ist wie der Angstschrei eines Todeskandidaten. Es ist der letzte Aufschrei eines Menschen, weil alles Ringen um Errettung vergeblich geblieben ist. Hilflosigkeit. Warum hast du mich verlassen? Er ruft bei Tag, er fleht nächtelang, steht in diesem Psalm, auch des Nachts schweig ich nicht. Er gönnt sich in seinem Ringen keine Ruhe und Gott schweigt. Gott schweigt. Vergeblich hat er auf Antwort gewartet und da packt in die Verzweiflung. Er versteht diesen Zustand nicht mehr. Warum? Wenn ihr mich fragt, was die schwersten Stunden meines Lebens waren, meines Glaubenslebens, dann kann ich nur sagen, die Zeiten, wo Gott über mir geschwiegen hat, wo meine Gebete gleichsam in der Decke stecken geblieben sind, wo ich den Eindruck hatte, meine Gebete gehen nicht mehr zum Herrn. Das ist für Gottes Kinder die schwerste Zeit. Kennen wir solche Zeiten, wo wir fragen, ist mein Leiden Prüfung zur Bewährung? Oder soll dadurch die Kraft Gottes deutlich werden? Oder ist mein Zustand Strafe und Gericht, durch das mich Gott genommen, durch das mir Gott genommen werden soll? Aber als Vergeltung für seine Sünde fühlt er sein Leiden nicht. Er fühlt sein Leiden nicht als Strafe. Ist doch bei uns Menschen das Erste. Wenn eine Prüfung kommt, dass wir denken, das ist Strafe. Das ist Strafe für das und für das und für das. Und dann zählen wir herunter, für was das Leiden alles ist. Und da kommen wir keinen Schritt weiter. Beobachtet mal. Sobald ich meine, mein Leiden ist Strafe, komme ich keinen Schritt weiter, da verzweifle ich. Gott, warum strafst du mich also? Seufzt der Hiob. Bis er ausrufen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. und dennoch fühlt er sich von Gott verlassen. Das war im Leben der Glaubenden zu allen Zeiten das Schwerste, wenn sie riefen und Gott schwieg. Martin Luther berichtet, diese Fragen raubten mir Tag und Nacht alle Ruhe, steigerten sich manchmal zu einer so großen und höllischen Pein, wie keine Zunge sagen und keine Feder schreiben kann. Es kann es keiner sagen und glauben, der nicht selber durchgegangen ist. Einmal war ich wie eine tote Leiche, schreibt Martin Luther. Und deshalb sang er auch in seinem Lied, die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. So tief ging es auch bei Martin Luther in die Anfechtung hinein. Auch andere Gottesmänner berichten uns davon. Der Evangelist Johannes Seitz schreibt in seinen Erinnerungen, ich war in schweren inneren Kämpfen der Gottverlassenheit. Die mögen 2 bis 3 Jahre gedauert haben. Aber ich rang so mit Gott und sagte, wenn du an den Polen des Weltalls wärest, so will ich so in das Weltall hineinschreien, dass du dich erbarmen und mir helfen musst. Und wenn du noch lange nicht helfen wolltest, so werde ich noch lange nicht aufhören, bis du mich hörst. Und dann hat es dieser Gottesmann Seitz erlebt. Gott hat ihn erhört. Und dann schrieb er, jetzt kann ich wieder Lücken brechen in Satans Reich. Ich habe Pulver gekriegt vom Himmel. Das war das Ergebnis seiner Anfechtungen. Ich habe Pulver gekriegt. Wir würden heute sagen, neue Kraft gekriegt. Gott ist für sie die letzte und alleinige Quelle der Kraft. Tritt Gott aus unserem Leben zurück, dann gibt es für uns keine Hoffnung mehr. Am tiefsten hat Jesus, der Sohn Gottes, das Schweigen Gottes durchgekostet. Und jetzt wollen wir einmal aufschlagen das Matthäus-Evangelium. Matthäus 27, Vers 46. Wir wollen gerade dieses Kapitel aufgeschlagen lassen. Matthäus 27. Den 46. Vers. Wer liest ihn? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht im 22. Psalm. Dieses Wort. Warum? Warum? Der Heiland starb nicht am Schweigen Gottes, er starb in der Gewissheit. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er starb nicht am Schweigen Gottes. Nicht die innere Gottverlassenheit soll das Letzte sein. Merken wir uns das. Zweiter Abschnitt. Anfechtung von außen und ihre Überwindung. Vers 7 bis 19 in unserem Psalm. Zu der inneren Glaubensnot kommen noch Anfechtungen von außen. Vers 7, ich bin ein Wurm, ein Hohn der Leute. Das heißt doch, sie nehmen mir meinen guten Namen, sie nehmen mir meinen guten Ruf, sie spotten mein, sie verspotten seinen Glauben, sein Christsein, ein Wurm, der in den Staub getreten wurde. Alle Würde wird ihm genommen. Das erinnert ja an Jesaja 53, das wir gelesen haben. Viele werden sich ärgern, weil deine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute. Er war der Allerverachtetste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. So ritteln also schwere Erlebnisse an dem Fundament des Glaubens. Bei der Anfechtung, da geht's immer um etwas ganz Ernstes. Da geht's um Sein oder Nichtsein. Da rittelt der Feind an unseren Fundamenten. Habt ihr es noch nie gemerkt? Mächtige Feinde. Von ihnen redet er in Bildern seiner Zeit. Stiere, Basans, Löwen. Also alles gewaltige Feinde, die über Leben und Tod entscheiden können, die bereit sind, sich auf ihn zu stürzen. Er kommt sich vor wie ein ausgegossenes Wasser. Leid wird doppeltes Leid, wenn ein Mensch in dieser Lage allein gelassen wird. Wisst ihr das Wörtlein allein? Allein gelassen. Menschen kennen kein Mitleid. Im Gegenteil, sogar die Kleider nehmen sie ihm weg. Vers 19. Wie einem hingerichteten Verbrecher, das alles erhöht seine Anfechtung. Ja, sie werden die Frage stellen, ist sein Gott und Glaube so stark, dass er ihn vom Tode retten kann? Stirbt er, dann war alles Unsinn. Und das alles steigert seine Anfechtung. Pfarren umringen mich. Das können Menschen sein, das können Krankheit sein. Das können Verhältnisse sein, das kann Feindschaft sein, das können Sorgen sein, irgendwelcher Art. Pfarrer Ehler hat ein Buch geschrieben, das gibt's nicht mehr, das Buch. Das Loch im Himmel war der Titel dieses Buches. Darin nennt er Offensiven des Teufels. Die Anfechtung, um irgendwie dem Reiche Gottes zu schaden. Das nennt er Loch im Himmel. Anfechtungen kommen. Die kommen deshalb nur bei den Menschen, die im lebendigen Glauben stehen, die Beziehungen zu Gott haben. Wer sich ganz der Welt ausgeliefert hat, der hat keine Anfechtung. Wisst ihr das? Wer dem Bösen gehört, der hat keine Anfechtung. Da verschwendet der Feind keine Kraft. Die hat er sowieso. Also wer kriegt Anfechtungen? Wer im lebendigen Glauben steht. Auch hier fällt ein starkes Licht auf den leidenden, über alle Maßen angefochtenen Herrn. Und jetzt nenne ich noch einmal Matthäus 27, Vers 1 und 2. In unserem Psalm ist es Vers 14 und 13. Es umringen mich mächtige Stiere, sperren ihr Maul auf wider mich. Und jetzt lesen wir Matthäus 27, 1 und 2. Leset es mal. So, das sind die Stiere. Mächtige Stiere sperren ihr Maul auf wider mich. Vers 28 bis 30, Matthäus 27. Alle, die mich sehen, spotten mein, steht im Psalm, Vers 8 und 9. Der Herr befreie ihn, hat er je gefallen an ihm. Matthäus 27, 28 bis 30. Ja, bitte. So. Alle, die mich sehen, spotten mein. Und wie? Und dann noch Vers 42 bis 44 in Matthäus 27. So. Merken wir, wie wunderbar der Psalm 22 sich erfüllt hat im Leiden Jesu. Dann noch eine Stelle, Johannes 19, Evangelium Johannes 19. Da sagt der Psalmist in Vers 18 und 19, ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und jetzt Johannes 19, 23 und 24. Ja, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Hat sich das erfüllt? Vergiss es nicht. Darum war dein Heiland von Gott dort am Kreuz eine kleine Weile verlassen, damit du in Ewigkeit nimmermehr von ihm verlassen sein sollst. Aber auch unsere Seele muss hinab bis auf die tiefste Stufe der Erniedrigung, ausgezogen, um die Schwachheit und Blöße kennenzulernen. Da ist es aus mit gnädiger Frau oder seine Majestät. Da ist restlos aus. Da ist nichts übrig als ein armer Mensch. Darum wirf dich ganz in die Arme der gekreuzigten Gottesliebe hinein. Da kommt ein Bruder zu ihm und er liest ihm einen Liedvers vom kristallenen Meer der Seligkeiten. Und da unterbricht ihn Hofacker ganz schroff und sagt, das ist zu flott für mich. Dahin gehöre ich nicht, ans kristallene Meer. Als er nach ein paar Tagen wieder Besuch bekommt von diesem Bruder, da fand er ihn in großer Ruhe und Geborgenheit. Und da fragt er, hast du denn die Zweifel überwunden? Und wie hast du sie überwunden? Hofacker antwortete, ich bin ins Nachdenken gekommen. Was das für eine Schande ist, dass der Heiland beständig seine Liebesarme gegen mich ausbreitet und ich, arme, sündige Natur, wehre mich dagegen, seine liebende Einladung anzunehmen, wenn ich immer sage, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht. Nun habe ich mich eben ganz einfältig entschlossen, wie ein armes, verlorenes Kind zu glauben, dass der Herr mich lieb hat. Und seitdem ist mir wohl. Merken wir die Erfahrungen der Gottesmenschen. Was es für eine Schande ist, wenn der Herr seine liebenden Arme ausstreckt. Und ich sage, nein, ich bin zu schlecht. Ja. Und dann habe ich mich einfältig fallen lassen in diese Heilandsarme. Wunderbar, auch für uns und unsere Anfechtung. Und nun zum Schluss, das Ringen mit Gott. Oder die Überwindung, Vers 20 bis 22 in unserem Psalm. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Einsam von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. Trotz der Meinung des Psalmisten, Gott habe sich aus dem Leben des Angefochtenen und Leidenden ganz zurückgezogen. Nein, der Glaube des Psalmisten bleibt vor Gott stehen. Die Kraft des Vertrauens auch in dunkler Stunde bleibt bestehen. Trotz seines hoffnungslosen Zustandes jammert er sich an Gott und blieb Sieger. Zweierlei gehört zum Wesen des Glaubens. Einmal der Blick auf das Walten Gottes in der Vergangenheit. Vers 4 bis 6 in dem Psalm. Der Blick in die Vergangenheit. Das Geheimnis der unsichtbaren Nähe Gottes. Du O Gott, bleibe mir nicht fern. Auf dich vertrauten unsere Väter. Du bist doch der Heilige, Vers 5. Der Psalmist hatte eine Gottesschau und eine Gotteserkenntnis, dass er das absolut Vollkommene, Unbeschränkte in seinem Walten sieht. Der nie Verzagende im Erbarmen. Seine Gottesschau ist nicht Dichtung. Er hat Grund auf wirkliche Erlebnisse mit Gott zu schauen. Liebe Freunde, ich muss hier etwas einflechten. Er tut, was der erprobte Christ tut. Der Christ, der durch Proben gegangen ist, er glaubt rückwärts. Jawohl. Den Rückwärtsglauben üben in der Anfechtung. Das Gotterleben Abrahams, das Eingreifen Gottes in Ägypten, die Erfahrungen in der Wüste, die Einnahme des Heiligen Landes. In allem hatte sich Gott als der Heilige in Israel erwiesen. Die Väter riefen und Gott rettete sie. Sie vertrauten und wurden errettet. Und wir, liebe Freunde, rückwärts glauben, unsere Erfahrungen in Erinnerung bringen mit dem Lebendigen. Herr, damals hast du mich doch gerufen und damals hast du mich als dein Kind angenommen und damals und bis heute. Rückwärts glauben. Es entstanden Lobgesänge, die gewaltige Zeugnisse waren, also Glaubenslieder, die helfen, Anfechtungen überwinden. Eine Gräfin verlor ihr einziges Töchterchen durch den Tod. Und da wurde sie von Schwermut überfallen. Und da fragte der Graf seinen Kapellmeister, wenn ihr in eurer Musik einen Gesang hättet, der meiner Gattin helfen könnte aus ihrer Schwermut, ich würde es euch danken. Der Kapellmeister winkte seiner sangeskundigen Frau und sie sangen das Lied von Sebastian Bach, mein gläubiges Herz frohlocke. Weg Jammer, weg Klagen, ich will euch nur sagen, mein Jesus ist da. Da zog zum ersten Mal seit Wochen ein Freudenschein über das Gesicht der Gräfin. Gott wohnt weder im Dunkel, noch im Dämmerlicht einer Menschenseele. Gott wohnt auch nicht in unseren Gefühlen. Nein, Jesus ist da. Das ist der Trost. Zum Wesen des Glaubens gehört ein zweites, das Ringen mit Gott. Du, o Gott, bleibe nicht fern. Eile mir beizustehen, schaffe mir Heil aus der Löwenrachen. Diese Gebete sind ein letztes ernstes Ringen. Seine Rettung lag allein im Gebet, in der Zuflucht zu dem unsichtbar nahen Gott. Der ohnmächtige Mensch liefert sich dem Handeln Gottes aus. Bitte liefere dich aus dem Handeln Gottes. Ein Dichter sagt, Tränen sind wie Diamanten, wenn zur Höhe man sie weint. Gott geschliffen ihre Kanten, bis das Diadem sie eint. Ist Gott der Herr deines Lebens von Mutterleibe an, so lass ihn auch dein Gott sein, bis zu deines Lebens Ende, bis zum letzten Atemzug. Das Entscheidende zur Überwindung der Anfechtung war immer die glaubensvolle Hingabe des Menschen. Frommels Grabinschrift heißt, ob auch die Welt in Trümmer geht, das Kreuz doch unerschüttert steht. Ob auch mein Seel im Kampfe bricht, Herr Jesu Christ, ich lass dich nicht. Und deshalb wird ein Lobpreis daraus, ein Lobgesang der Erlösten, in Vers 23 bis 27. Das können wir kurz machen, darüber haben wir ja geredet, gestern über den Lobgesang der Erlösten. Die Fortsetzung des Psalms lässt erkennen, welche eine Wendung von vor Gott eingetreten ist. Die Klage schweigt, es spricht der Lobgesang. Deinen Namen will ich meinen Brüdern kundtun. Und dann bekommt er als Lohn dafür ein erlöstes Volk, ein wiedergeborenes Volk. Vers 32. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, das er's getan hat. Das ist das Volk der Wiedergeborenen. Dem Volk, das geboren wird. Wir wollen das hinaussagen, wie der Psalmist uns auffordert, dass wir es bekennen vor den Menschen. Wenn jeder alle seine Gotteserfahrungen nur für sich behält, dann gibt's keine Gemeinschaft. Wenn's jeder nur in sich hineinbringt, unser Lobpreis muss gereinigt werden durch tiefe Seelennöte hindurch. Er hat der Elenden Elend nicht verachtet. Darum bekenne den Herrn, dass dein Leben eine Predigt werde zum Lobpreis Gottes. Ich vergleiche noch zum Schluss die Parallelen zwischen unserem kleinen Leben und dem Leben des Erlösers Jesus Christus. Dort und hier der Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort und hier der leidende Gerechte, ein Spott erleide. Dort und hier die ironische, schadenfrohe Bemerkung, lasset uns sehen, ob sein Gott ihm hilft. Dort und hier das Gefühl der Verschmachtung, Durst nach Erquickung, mich dürstet. Dort und hier die Verteilung der Kleider, das ausgezogen werden bis auf die Haut. Dort und hier die Erfahrung der rettenden Gottestreue. Geht hin und saget meinen Jüngern. Dort und hier der Dankesjubel über die Erlösung. Wir wollen still werden. Ja, Herr, wir danken dir, dass du durchgegangen bist, durch die tiefsten Tiefen der Anfechtungen. Und wir danken dir, dass du jetzt kannst Mitleiden haben mit uns, wenn auch wir durch Anfechtung hindurchgehen. Und wenn wir so viel Versagen haben und so viel Schuld haben, Herr, und du kannst Mitleiden haben mit uns, denn du bist versucht allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Wir beten dich darüber an und danken dir, dass dein Erlösen auch heute noch gilt, auch heute noch die gleiche Kraft hat. Und so stellen wir jetzt unser Leben, unsere Kämpfe, unsere Anfechtungen, unsere Versuchungen unter deine starke Gottes- und Heilandshand. Hilf uns durch zum Lob deiner herrlichen Gnade. Amen.